Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, und wir sind jetzt schon bald kurz vor Weihnachten und haben jetzt mehrere Sachen, die wir alle in petto haben, die wir demnächst unseren Hörern nahebringen wollen. Heute fangen wir an mit einem Kinoprojekt und du hast ein Gespräch geführt über einen Film, der heißt Monte Verita, ein vielversprechender Titel. Gerade die älteren Zuhörer werden damit wahrscheinlich viele Sehnsüchte oder Ideen verbinden. Und die Autorin heißt Cornelia Narax, eine Schweizer Drehbuchautorin, mit der du gesprochen hast. Worum geht es in dem Film?
Genau, Monte Verita, eigentlich darum, genau um Monte Verita. Du hast es schon angedeutet, den Älteren unter uns wird das vielleicht noch was sagen, weil das war ein sehr berühmter Platz Anfang des letzten Jahrhunderts, um 1910 bis 1920, ein Berg in und bei Ascona, wo es eine Art Kommune sozusagen gegeben hat, eine vielversprechende Kommune. Viele Leute sind dahin gereist, auch bekanntere Menschen, unter anderem auch Hermann Hesse, der in dem Film auch eine Nebenrolle hat. Also es war so ein Sehnsuchtsort, der auch Heilung versprochen hat. Und damals waren ja viele dieser Bewegungen tatsächlich in Europa vorhanden. Und das greift der Film auf. Der erzählt eine Geschichte von einer Frau, die in Österreich in einer sehr engen Ehe gefangen ist und sich aufmacht zum Monte Verita, um da Heilung zu finden. Und genau dieser Befreiungsprozess wird in dem Film auch geschildert. Man lernt auch andere Figuren kennen dort. Man lernt auch die Chefin kennen, die dieses Sanatorium, was es dann auch ist, leitet. Und man lernt auch andere Patientinnen und Patienten kennen. Also es ist ein Film, der sich darauf bezieht, auf diesen Monte Verita und auch auf den Mythos bezieht. Genau, du hast schon gesagt, Cornelia Narax hat es geschrieben.
Also ich muss erstmal noch sagen, wenn wir jetzt sagen, das spielt in den 20er Jahren eigentlich, diese Geschichte um den Monte Verita und wir erwähnen, dass die Älteren unter uns damit noch alte Erinnerungen verbinden, dann fragen sich viele, wie alt wir eigentlich sind. So alt sind wir auch wieder nicht. Es ist natürlich so gewesen, dass so in den 70er Jahren zu den Zeiten der Tunix-Bewegung und Alternativbewegung auch bis in die 80er Jahre rein diese ganzen alternativen Lebensformen wieder so en vogue waren und viel Interesse ausgelöst haben und auch viele Leute versucht haben, sich in solche Richtungen weiterzuentwickeln, Projekte gemacht haben. Und da spielte natürlich dieser Monte Verita, dieser Versuch auch so als Referenz, wie als Vorbild so ein bisschen eine Rolle. Deswegen haben wir das erwähnt, dass vielleicht manche von uns da noch mit verbinden oder so. Ja, Cornelia Narax ist eine Schweizer Autorin. Sie ist allerdings gebürtig aus Slowenien, in Slowenien aufgewachsen zunächst und dann aber bald in die Schweiz gekommen. Und sie hat studiert in Zürich an der Hochschule für Gestaltung und Kunst und hat dort den Studienbereich Film und Video gewählt, also eine klassische Filmausbildung. Und sie hat auch einige Projekte als Regisseurin realisiert und hat etwas später dann auch eine Zusatzausbildung noch gemacht, wo sie speziell Drehbuch studiert hat und sich dort ausgebildet hat und hat dann, wenn ich es richtig verstehe, relativ bald schon dieses Projekt für ihr erstes großes Drehbuch ausgesucht und hat sich da sehr rein begeben in die Recherchen und überhaupt in diese ganze Welt.
Ja, zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Regie geführt hat Stefan Jäger und produziert worden ist das Ganze von Telfilm. Telfilm in der Schweiz. Ich habe geschäftliche Beziehungen zur Telfilm in der Schweiz, ändert aber nichts daran, dass ich freiwillig und gerne das Interview mit der Cornelia geführt habe. Nochmal als Hinweis, ab dem 16. Dezember läuft Monte Verita in den deutschen Kinos. In der Schweiz ist er schon gelaufen. Und er ist auch in Locarno gelaufen, da hat er seine Weltpremiere, der richtige Ort, weil Monte Verita liegt direkt bei Locarno. Also man konnte von dem Ort der Premiere direkt auch auf den Monte Verita gucken. Aber ich denke, wir hören da einfach mal in das Gespräch rein. Kannst du uns in 3-4 Sätzen erzählen, wovon die Geschichte von Monte Verita handelt?
Also Monte Verita ist eine Geschichte angesiedelt in der Südschweiz, im Tessin, im Jahr 1906. Es geht um eine junge Mutter. Sie ist krank und ist in Behandlung bei einem Arzt, Otto Gross. Und als er nach Ascona reist, zum Sanatorium Monte Verità, flieht sie dorthin, weil sie zu Hause es nicht mehr aushält. Und sie muss sich der Frage stellen, wo ist ihre Rolle in dieser Gesellschaft? Sie ist hin und her gerissen zwischen Schuldgefühlen und der Faszination vom selbstbestimmten Leben, das sie dort antrifft, auf diesem Sanatorium, bei diesen Aussteigern.
Nun beruht die Geschichte auf einem wirklichen Hintergrund. Monte Verita hat es wirklich gegeben. Den Berg hat es wirklich gegeben. Mit seinen Bewohnern und Bewohnerinnen hat es wirklich gegeben. Wie bist du auf die Idee gekommen, darüber was zu machen?
Die Idee ist entstanden aus dem Wunsch, etwas in die Richtung zu schreiben, was so eben, also mich hat fasziniert, als ich auf meinen Indienreisen eben selbst Aussteiger getroffen habe. Und später zurück in der Schweiz habe ich im Freundeskreis darüber gesprochen und jemand sagte mir dann, kennst du denn das Monte Verita, also das Sanatorium, die Geschichte? Und ich kannte das tatsächlich nicht. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren und ich wusste, darüber möchte ich was schreiben. Es war ganz klar, das ist schon ziemlich lange her. Und zu dieser Zeit gab es schon einige, also da war auch dieses Thema ziemlich populär. Da gab es Dokumentarfilme über Bhagwan, also Osho hieß er später. Es gab auch so pseudodokumentarische Filme über Leute im Ashram von Pune und so weiter. Also es war damals auch ein sehr aktuelles Thema. Ja, und ich bin dann dran geblieben, habe angefangen mehr darüber zu lesen, habe Bücher bestellt und habe mich da angelesen in dieser Geschichte, in dieser Materie.
Sag mal, wann war das? Also, weil du das beschreibst.
Das war mindestens, also ich denke mal, es war schon sicher 10 Jahre zurück, das liegt 10 Jahre zurück. Und ich habe es einfach die Idee habe ich sehr lange mit mir herumgetragen.
Und wann hast du zum ersten Mal begonnen, wirklich was aufzuschreiben, was also ein Exposé wäre oder ein Treatment? Also wann ist dieser Gedanke dann aufs Papier geflossen?
Das war dann ungefähr vor 7 Jahren, 6 Jahren ungefähr, ja. Mhm. Damals war die Geschichte allerdings noch ein bisschen anders. Also auf jeden Fall war es nicht genau die Geschichte, die sie jetzt ist, auf jeden Fall. Das hat noch eine lange Entwicklung durchgemacht.
Das wäre genau der Punkt, der mich interessiert. Wie bist du da rangegangen? Nun gibt es den Berg, der hatte ja auch relativ viele berühmte Besucher. Hermann Hesse zum Beispiel, Mühsam auch, Erich Mühsam. Mhm. Nun ist der Gedanke, ich habe die Idee, darüber was zu machen. Und was mache ich dann? Wie bist du da rangegangen? Du sagtest, ja, am Anfang war die Idee noch eine andere. War sofort klar, dass du eine fiktive weibliche Hauptfigur hast?
Nein, das war nicht die Idee. Ich habe sogar zuerst gedacht, ich mache Lotte zur Hauptfigur, also eine, die es tatsächlich gegeben hat. Man wusste allerdings über ihr Leben, das war eine Berliner Bürgermeisterstochter. Sie hat sich, es ist überliefert, sie hat sich das Leben genommen 1906. Darum spielt der Film eigentlich auch jetzt noch 1906. Aber ich bin dann von ihr abgekommen, also ich wollte sie dann doch nicht als Hauptfigur nehmen, weil ich halt auch einen großen Respekt hatte, also überhaupt eine der historischen Figuren als Hauptfigur zu nehmen. Ich wollte ihr ja gerecht werden. Und als unerfahrene Drehbuchautorin, also habe ich lange überlegt, wie kann ich das lösen, dass ich schon nah an dieser Geschichte bin und an den Fakten. Aber dass ich auch nicht eben den historischen Figuren ihnen gerecht werde. Und so habe ich dann, irgendwann ist die Idee entstanden, dass ich die Hauptfigur eben erfinde. Und das hat dann tatsächlich mir sehr geholfen, dann die Geschichte zu entwickeln. Ja, weil als Autor möchte man ja doch nah an den Fakten bleiben, denke ich. Es ist so, das war zumindest mein Anspruch.
Als du dich dann entschieden hattest, dich näher damit zu beschäftigen, wie hast du recherchiert? Also ich vermute, du hast natürlich, hast du gesagt, sehr viele Bücher gelesen, bist auch da gewesen. Gab es weitere Methoden der Recherche? Hast du dich mit Leuten unterhalten?
Ich habe eigentlich niemanden so, also ich habe mit niemandem ein Interview geführt. Die historischen Figuren leben nicht mehr. Ich hatte auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt jemanden dazu interviewen. Ich habe wirklich sehr viel, was so die Literatur hergab, da habe ich einfach vor allem Bücher verschlungen. Ich habe dann einen Historiker auch beauftragt, der noch für mich auch noch spezifische Sachen recherchierte. Das half auch sehr. Mhm. Und dann war halt viel Intuition und Bauchgefühl und eben doch, dass ich dann gewisse Sachen dann doch ein bisschen freier interpretiert habe.
Du hast gerade diese Frage nach der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Fiktion aufgemacht. Mhm. Wie ist es im Laufe des Prozesses gewesen? Was war für dich der Gradmesser, dass du gesagt hast, da würde ich jetzt zu fiktional, da verbiege ich die Wahrheit? Gab es da für dich ein Bauchgefühl oder gab es da richtig eine zu benennende Grenze?
Also so wie jetzt die Geschichte steht, würde ich meinen, dass wir schon sehr fest, oder ich sehr fest bei den Fakten blieb. Ich habe ja dann nach einer Zeit ja dann auch mit dem Regisseur angefangen zusammenzuarbeiten. Und eben, also da Grenzen haben wir, glaube ich, keine überschritten, weil doch eben es sehr half, dass die Figur eine fiktive ist, die Hauptfigur. Ja, man muss sich eher überlegen, was ist die Auswahl, was erzählt man von den Figuren, was will man drinnen haben und was kann man eigentlich auslassen in der Erzählung. Das war vielleicht eher die Sache, wo dann ja dann doch auch eine Figur in die eine oder in die andere Richtung formt und die Wahrnehmung auch, also wie die Zuschauer sie dann kennenlernen, beeinflusst. Also will man sie zeigen, dass sie stark drogenabhängig sind? Zum Beispiel die Figur von Otto Groß. Also das ist tatsächlich so, er war sein erwachsenes Leben lang kokainabhängig. Ist das jetzt, hilft das der Geschichte? Inwiefern will man das stark betonen oder nicht? Also ich spreche jetzt von einer Nebenfigur. Ja, also das waren dann so Entscheide, die man dann schon treffen musste und sich auch klar werden musste. Aber es war eben, also es war nicht erfunden, das waren Fakten.
Du hast ja auch eine sehr prominente Figur tatsächlich, hatte ihn schon erwähnt, Hermann Hesse. Wie ist es dir damit gegangen? Hast du mal zwischenzeitlich überlegt, ihn gar nicht auftauchen zu lassen, obwohl er ja tatsächlich ein sehr prominenter Besucher und Gast im Monte Verita gewesen ist? Gab es vielleicht sogar am Anfang den Impuls, ihn nicht auftauchen zu lassen und dann doch auftauchen zu lassen?
Das war schon auch die Überlegung, welche Berühmtheiten lässt man da auf dem Monte Verita auftauchen? Zu Beginn war niemand da, denn der sozusagen als berühmt gilt heutzutage. Da diese Figuren, also die kamen erst nach einer Weile oder in den letzten zwei Fassungen kamen die rein. Das war dann auch noch Isadora Duncan, eine Tänzerin, die auch dann quasi als eine Berühmtheit, als Sanatoriumsgast da auftaucht, aber da ist leider nicht verbürgt. Also ich glaube, die war gar nie auf dem Monte Verita, aber diese Freiheit habe ich mir dann genommen, sie reinzunehmen bei Hermann Hesse. Ich wusste, er war da, aber er war vor allem mit. Er war nicht primär immer nur im Sanatorium. Soviel ich weiß, war er nur einmal im Sanatorium und sonst war er eben bei Gusto Gräser in der Höhle und hat gefastet und das waren so seine Essenerfahrungen. Was überliefert war, ist, dass er eine Alkoholentziehungskur auf dem Sanatorium eigentlich gemacht hatte. Aber das ist jetzt zum Beispiel im Film kein Thema. Oder im Drehbuch. Allerdings habe ich mir da dann erlaubt, ihn die Geschichte von Siddhartha zu erzählen, weil auch da, also das war ja eines seiner berühmteren Bücher, die eigentlich alle kennen. Auch da habe ich mir die Freiheit genommen, das so zu erzählen. Es ist nicht, also man kann es nicht nachweisen, dass er das wirklich getan hat. Also das Buch ist auch viel später rausgekommen. Ich glaube, mindestens 10 oder 20 Jahre später. Ja, aber das sind so, ja, also die Entscheidung, Hermann Hesse reinzunehmen, die kam wirklich relativ spät in der Fassung, in einer der letzten Fassungen.
Wie ist es dir insgesamt gegangen mit der Akkuratesse, nenne ich das mal, der Wirklichkeit und der Recherche? Gab es dann beim Schreiben manchmal so die Frage, oh mein Gott, wie sind die mit dem Zug? Deine Hauptfigur fährt ja auch mit dem Zug dahin gekommen. Welche Art der Kommunikation hatten die damals? Also ich nenne das mal so kleinere Recherchedetails. War das wichtig für dich? Weil das kann einen manchmal als Autorin, Autor ja in den Wahnsinn treiben, dass man dann plötzlich was schreiben will und man kommt eigentlich gar nicht weiter, weil man das erstmal recherchieren muss. Wie ist es dir gegangen?
Ja, das mit der Reise, das war für mich schon klar. Da musste ich nicht viel recherchieren, weil die sind durch den Gotthardtunnel, da wusste ich, den gab es damals schon. Darum hat ja eigentlich auch so der Tourismus im Süden so richtig begonnen, also im Tessin. Dank dieses Tunnels. Wo ich mehr Mühe hatte, war so das mit der Fotografie. Da musste ich natürlich mich schon noch einlesen, wie war das damals. Und auch da habe ich zum Glück dann doch einiges im Internet finden können. Und ich habe auch dann mit einem Fotograf noch geredet, zweimal sogar. Und ich wollte einfach sicher sein, dass das stimmt, was ich da schreibe. Weil Hanna, die ist einerseits verheiratet mit einem Fotografen, andererseits entdeckt sie dann oder getraut sich dann selbst zu fotografieren. Ich musste ja sehr genau wissen, wie das ganze Prozedere, wie läuft das ab, die Schwarz-Weiß-Fotoentwicklung und so weiter. Das half mir aber auch, dass ich selbst auch schon Schwarz-Weiß-Fotografien entwickelt habe in der Dunkelkammer. Also ich finde auch persönliche Erfahrungen helfen auch immer im Schreiben, auf jeden Fall. Jetzt von der Sprache her, da wollte ich mich gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, wollte ich gar nicht versuchen, genau so zu schreiben, wie sie damals gesprochen haben, sondern ich fand so, dass sich das eigentlich auch gar nicht, also es würde sich nicht so beißen, wenn man es halt ein bisschen an die heutige Sprache annähert. Aber Hanna zum Beispiel, also Hannas Töchter, sie siezen sie und das wusste ich auch, dass damals die Kinder die Eltern gesiezt haben und so habe ich das so behalten und das habe ich so reingenommen in die Dialoge. Also ich finde nicht, das hat mich nicht behindert im Schreiben, dass ich jetzt beispielsweise nicht alles wusste. Ich denke, also was ich noch sagen muss, da gab es also auch eine ganz spannende Ausstellung im Landesmuseum hier in Zürich und genau zu dieser Epoche von 1900 bis 1915 ungefähr. Das war sehr interessant. Also das habe ich mir zum Beispiel auch angeschaut. Das hat mich sehr inspiriert. Da taucht man halt in diese Zeit ein und mit viel Vorstellungskraft und Fantasie, finde ich, kann es einem schon gelingen, weißt du, so diese Zeit wieder aufleben zu lassen.
Du hast eine Hauptfigur, eine weibliche Hauptfigur, die eine Reise macht, buchstäblich eine Reise von Österreich zum Monte Verita, aber auch eine innere emotionale Reise. Die Frau, also deine Protagonistin, hat ein sehr modernes Problem oder was sozusagen heute in der Diskussion ist. Nämlich ist ja eine Frau, die unter anderem auch mit der Mutterschaft hadert und fast kann man sagen, ihre Kinder auch ablehnt als solche. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also was hat das für dich mit dem Monte Verita zu tun?
Das war ja interessant, als ich so zur Produktionsfirma, die ist damals und sie meine erste Fassung gelesen haben, war so ein bisschen das Thema oder waren so einige Fragen offen zur Figur von Hanna. Und da mussten wir uns noch einiges überlegen und sie wurde auch noch ziemlich geändert, aber irgendwann, also bald mal habe ich dann vorgeschlagen, aus ihr eine Mutter zu machen, die zwei Kinder hat und sich eben diese Frage stellen muss, weil sie in einem Art Gefängnis lebt. Ja, also eben diese Frage von, weil sie fühlt sich nicht wohl und sie muss sich hinterfragen, was ist die Rolle, was ist ihre Rolle? Ist es wirklich die, eine Mutter? Und das ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil auch in den letzten Jahren wurde es auch öffentlich debattiert unter dem Hashtag Regretting Motherhood. Also da gab es Autorinnen, die Bücher veröffentlicht haben und meistens waren es die Frauen selber, also die Autorinnen selber, die öffentlich gemacht haben, dass sie unglücklich sind in ihrer Mutterrolle, dass sie, wenn sie gewusst hätten, was das für sie bedeutet, sie womöglich nie Mütter geworden wären. Und das war ein sehr emotionales Thema. Und ich habe auch mitbekommen, gewisse Frauen bekamen sogar Morddrohungen. Also es ist wirklich auch ein aktuelles Thema. Und ich fand, das kann man durchaus gut verwerten, wenn es eben um die Rolle der Frau geht in der heutigen Zeit. Es ist also immer noch ein Tabu, darüber zu sprechen. Oder
Genau, das ist der Punkt. Also jetzt sagst du es auch, es ist ein sehr modernes, heutiges Thema, was du transportiert hast in 100 Jahre zurück, 110, 115 Jahre zurück. Hat dir das geholfen, da die Debatte aufzumachen, weil du es 110 Jahre zurückverlegt hast?
Es hat geholfen einerseits und andererseits, muss ich sagen, lag es auch ziemlich auf der Hand, weil da gibt es noch eine Nebenfigur, Ida Hoffmann, und sie ist ja genau dieser Überzeugung. Und das ist also, das ist bekannt, Ida Hoffmann, das war die Mitbegründerin des Sanatoriums mit Henry Oudenkoven, oder wie man den Namen ausspricht, Oudenkoven, ich bin nicht die, als war ein belgischer Industriellensohn. Und Ida Hoffmann hat mit ihm, zusammen mit Lotte Hatteme, ich glaube, Gust und Karl Gräse waren auch dabei, sie haben diesen Ort entdeckt, also den Berg haben sie entdeckt. Und sie war eine Feministin, also sie hat sich dafür ausgesprochen, dass eben nun für sie so die Mutterschaft bedeuten würde, dass es für sie eigentlich eine Gefangenschaft oder eben nicht eine, also dass sie sich nicht frei fühlen würde als Frau oder als Person. Und sie schloss das für sich kategorisch aus. Sie wollte also auf keinen Fall Mutter sein. Und sie hat das öffentlich gemacht. Sie hat Schriften verfasst dazu. Sie war wirklich sehr modern. Ja, und darum fand ich, es ist so, also im Drehbuch ist jetzt nur ganz wenig drin, aber ja, anstatt Ida ist jetzt eben Hannah diejenige, die direkt betroffen ist. Und Ida hat sich ja schon länger, 1906 wusste Ida schon längst, dass sie keine Mutter werden möchte. Aber Anna steht vor dieser Frage, will sie es noch weiterhin sein? Oder was ist denn das, was sie sein muss, das sein will? Ja.
Wie viel ist von dir selbst da in die Diskussion, die da im Drehbuch verhandelt werden, eingeflossen? Also war das so, dass du dich quasi auch dann in dem Gespräch mit dir selbst in den Gesprächen mit dir selbst auseinandergesetzt hast? Oder hast du da ganz von außen drauf geguckt?
Oh, von mir selbst ist da nicht so viel drin. Also ja, vielleicht von früher, also diese Themen, also diese Thematik, damit habe ich mich auch auseinandergesetzt. Das liegt aber schon sehr lange zurück. Von dem her glaube ich, ja, ich habe im Allgemeinen mich an Frauen erinnert, die Mütter sind und was die mir so erzählen und eben auch Diskussionen darüber, also im Netz vor allem, da habe ich Interviews gelesen und so. Also ich bin vor allem eben wieder mal dank des Internets habe ich mich da, sagen wir mal, eher mit einer Distanz an diese Sache angenähert.
Weil das Thema, was da mit der Figur verhandelt wird, ja so sehr, sehr aktuell ist, würdest du trotzdem sagen, es ist ein historischer Film?
Ja, würde ich schon sagen. weil schon, schon damals gab es Frauen, die sich vermutlich die Frage stellten, also ist das meine Rolle, die ich will und, oder was habe ich für eine Wahl und sich widersetzt haben, das zeigt ja dann zum Beispiel auch die andere Nebenfigur, die Lotte, die sich getraut hat, von zu Hause abzuhauen und die auch nicht geheiratet hat, die auch keine Kinder hatte. Aber eben, also die Frauen von damals mussten noch viel mehr befürchten, dass sie total ausgegrenzt werden. Und heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so ganz so schlimm. Aber Vorurteile gibt es selbstverständlich immer noch von den Leuten, die hören, dass eine Mutter öffentlich bekundet, sie bereue die Mutterschaft. Also ja, es ist auch heute noch schwierig.
Du hast dich jetzt so lange, du hast gesagt, fast 10 Jahre, über 10 Jahre mit dem Monte Verita beschäftigt. War das am Anfang auch manchmal für dich ein Sehnsuchtsort und ist es das während der Beschäftigung manchmal gewesen oder heute auch noch, dass du sagst, oh, ich hätte damals gerne, wäre gerne damals auf dem Monte Verita gewesen?
Ja, ich hätte das sehr gerne persönlich noch erlebt. Ich glaube, das war tatsächlich ein Sehnsuchtsort, ein Ort der Utopie. Und auf jeden Fall, wenn ich damals gelebt hätte, ich hoffe, ich hätte diesen Ort mal anschauen können. Eben durch meine Indienreisen kann ich sagen, dass ich ähnliche Orte in Indien vielleicht auch schon gesehen habe. Und vermutlich gibt es auch ähnliche Orte wie das Monte Verita auch heute noch. Irgendwelche Aussteigerkommunen. Also zumindest, was ich auch weiß, noch bis in die 70er Jahre gab es die in Südtessin auch noch. Die sind dann in den letzten Jahrzehnten sind das immer weniger Leute geworden. Ich kenne persönlich noch einen Aussteiger, der lebt immer noch in den Bergen von Tessin, also in der Südschweiz. Das ist seine Wahl, wie er ja, so will er leben. Die absolute Freiheit in Anführungszeichen. Mhm. Aber ja, es ist auch heute noch ein Traum von einigen Leuten, die das dann auch umsetzen.
Das wäre meine Frage. Du verlässt uns ja oder die Zuschauer und Zuschauerinnen werden ja verabschiedet vom Monte Verita. Wie ist es da weitergegangen mit dem Monte Verita? Der hat ja eine Geschichte, die tatsächlich weitergegangen ist. Wie ist es dann weitergegangen und wie ist es heute?
Also damals als 1906 dann auch die Geschichte endet, also als Hanna Leitner, die Hauptdarstellerin, den Monte Verita verlässt, bleiben Ida und Henry da und versuchen alles Mögliche, um wieder Gäste anzuziehen, weil der Ruf war wirklich ziemlich angekratzt. Man hat viele falsche Informationen über sie gestreut, also man hat sie, irgendwie kamen da so Gerüchte auf dem Berg wurden Orgien gefeiert und so weiter. Also es war wirklich für sie sehr schwierig, das Sanatorium am Leben zu erhalten. Also sie hatten immer finanzielle Schwierigkeiten, haben verschiedenste Dinge versucht, von Menüplanänderungen zu anderen Geschäftsleitern, die da gekommen sind. Und also zeitweise hat Henry das dann auch ganz in Hände von fremden Leuten gegeben, und also die ganze Leitung. Und das Sanatorium, ja, das hat eigentlich nie so richtig rentiert, bis sie dann 1920 haben sie das verpachtet oder verkauft, ich weiß nicht einmal mehr genau, oder schon 1918. Und Henry hat zuvor eine Frau geheiratet und ist dann doch noch Vater geworden. Ida blieb so ihrer Ansicht treu, sie wurde nie Mutter. Sie ist aber dann mit dem Paar und den Kindern mitgezogen nach Brasilien, sind die ausgewandert und haben dort etwas Ähnliches wieder aufgebaut. Allerdings ist darüber nicht so viel bekannt. Also irgendwo in Brasilien haben sie wie ein neues Sanatorium oder ein etwas Ähnliches aufgebaut, eine Naturheilanstalt vermutlich, aber darüber ist eigentlich nichts wirklich bekannt. Ja, der Berg, den gibt's noch. Heute steht da ein Kongresszentrum und ein Hotel. Man sieht, es gibt dort eben das Museum Monte Verità, das haben sie schön restauriert. Dann gibt's noch ein oder zwei Lichtlufthütten, die Russenhütte und ja, noch eine, glaube ich, und die Dusche steht auch immer noch da. Originaldusche. Ja, es ist also ein schöner Ort, einfach ziemlich verbaut heutzutage. Das war früher unverbautes Land, das war fast schon ein Dschungel da. Sie haben ja auch einerseits einiges ausgerissen, andererseits auch bepflanzt und so, aber das ist jetzt eben heute ziemlich verbaut. Ich denke, also was ich gehört habe, das hat auch der Regisseur gemeint, das sei ein magischer Ort. Man spüre, dass da so etwas, also es ist wirklich ein sehr spezieller Ort, ist ein Kraftort.
Ja, es war ein Gespräch mit Cornelia Narax über den Film Monte Verità, zu dem sie das Drehbuch geschrieben hat. Und dieser Film wird am 16. Dezember in den deutschen Kinos gestartet werden. Und wir haben heute einen Hinweis mal in eigener Sache. Und zwar, normalerweise senden wir ja alle 3 Wochen eine neue Episode. Aber weil wir jetzt zum Ende des Jahres hin relativ viel Material haben, was wir auch pünktlich rausbringen wollen, haben wir uns entschlossen, eine zusätzliche Sendung auf den Terminplan zu setzen. Und das wird am 23. Dezember kurz vor Weihnachten der Fall sein. Da werden wir nämlich ein Gespräch online schalten mit Julia von Heinz und sie spricht gemeinsam mit ihrem Writers Room über ihre neue Miniserie Eldorado KDW. Jetzt ist unsere Zeit, heißt das. Eine Miniserie, die in der ARD ausgestrahlt werden wird am 27. Dezember, alle 6 Folgen hintereinander und anschließend natürlich dann dort auch in der Videothek zu sehen sein wird. Also Julia von Heinz am 23. September bei uns mit ihrem Writers Room. Sie hat das zusammen mit ihrem Lebensgefährten John Quester und weiteren Autoren geschrieben, weil das schnell gehen musste und viel Arbeit war und überhaupt, weil sie die Vorzüge eines Writers Rooms auch benutzen wollte. Und darüber werden wir mit ihr sprechen. Und dann geht es anschließend weiter wieder in unserem normalen Turnus. Als nächstes werden wir noch ein Gespräch haben mit Rodica Dönert. Auch sie hat eine neue Miniserie geschrieben, und zwar Der Palast, also über den Friedrichstadtpalast in Berlin. Eigentlich eine ähnliche Idee wie das mit dem KDW, aber ganz anderer Art ranzugehen, hat Rodica Dönert hier. Also eine Miniserie über die ausgehende DDR, wenn man so will, über die letzten Jahre der Teilung Deutschlands. Darüber sprechen wir mit ihr in der übernächsten Folge. Das war es auch für heute von uns.
Bleiben Sie gesund.